1. Johannes Kapitel 4. Die Verse 1 bis 10. Wenn es eine Wiederholung ist, diese Stunde, dann ist da der Johannes schuld. Nicht ich bin schuld, sondern der Johannes, dem es so wichtig ist, die Geister zu prüfen. Und das ist jetzt unsere Überschrift. Prüfet die Geister. Ihr Lieben, glaubet nicht einem jeglichen Geist, sondern prüfe die Geister, ob sie von Gott sind. Denn es sind viel falsche Propheten ausgegangen in die Welt. Daran sollt ihr den Geist Gottes erkennen. Ein jeglicher Geist, der da bekennt, dass Jesus Christus ist in das Fleisch gekommen, der ist von Gott. Und ein jeglicher Geist, der da nicht bekennt, dass Jesus Christus ist in das Fleisch gekommen, der ist nicht von Gott. Und das ist der Geist des Widerchrists, von welchem ihr habt gehört, dass er kommen werde, und er ist jetzt schon in der Welt. Kindlein, ihr seid von Gott und habt jene überwunden. Denn der in euch ist, ist größer als der in der Welt ist. Sie sind von der Welt, darum reden sie von der Welt. Und die Welt hört sie. Wir sind von Gott. Und wer Gott erkennt, der hört uns. Welcher nicht von Gott ist, der hört uns nicht. Daran erkennen wir den Geist der Wahrheit und den Geist des Irrtums. Ihr Lieben, lasst uns untereinander lieb haben, denn die Liebe ist von Gott. Und wer lieb hat, der ist von Gott geboren und kennt Gott. Wer nicht lieb hat, der kennt Gott nicht, denn Gott ist Liebe. Daran ist erschienen die Liebe Gottes gegen uns, dass Gott seinen eingeborenen Sohn gesandt hat in die Welt, dass wir durch ihn leben sollen. Darin steht die Liebe, nicht dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt hat und gesandt seinen Sohn zur Versöhnung für unsere Sünden. Bis hierher. Wenn wir von Haus zu Haus gingen und einen Menschen nach dem anderen fragen würden, höre, lieber Mensch, welches ist denn der rechte Weg, sein Leben nach dem Willen Gottes einzurichten? Was gehört denn zum rechten Christentum, zum rechten Weg, selig zu werden? Wenn wir das fragen würden, von Haus zu Haus, hört nur, ihr würdet die verschiedensten Antworten bekommen. Die einen werden sagen, das wahre Christsein besteht darin, dass man ein stilles, friedliches Leben führt, niemand beleidigt, mit jedermann Frieden hält, auch wenn er ein Leben lang ein unbekehrter Mensch gewesen wäre. Oft hört man vom Friedhof heim, sagen, also dieser Mann ist bestimmt selig. Fragt man dann, warum? nun weil er niemand etwas zuleide getan hat. Die anderen meinen, das wahre Christentum bestehe, dass man so viel als möglich Gutes tue. Gutes tun ist bestimmt recht, wenn man's recht versteht. Aber die Seligkeit kann ich nicht mit Gutes tun erwerben. Man kann Gutes tun aus seinem Überfluss heraus und kann in Sünden verharren. Wieder andere sagen etwa so: Ich halte mein Christsein so, dass ich fleißig Gottes Wort lese, morgens und abends. Ich gehe, wenn irgend möglich, in den Gottesdienst. Das ist gewiss recht und auch nötig. Aber wie steht es um dein Herz? Hast du auch Liebe zu Gott darin? Ein Dichter sagt, dies ist mein Schmerz und kränket mich, dass ich nicht genug kann lieben dich, wie ich dich lieben sollte. Liebe Freunde, alle diese Redensarten treffen nicht. Da fehlt die Mitte. Da fehlt Jesus Christus als der Mittelpunkt. Alle diese Dinge sind edel und recht. Aber wenn die Mitte fehlt, wenn Jesus nicht da ist, wenn sein Heiliger Geist nicht da ist. Eine Strophe sagt einmal: Gottesdienst, Gebet und Feier, eine mild gewöhnte Hand, Fleiß im Amt und reiche Steuer, Redlichkeit der Treue Pfand, kann oft selbst, ob wir's schon preisen, nicht das Christentum beweisen. Denn bei all diesen guten Übungen, da fehlt das ganz Entscheidende. Was ist das? Da fehlt Jesus, der einzige Weg zur Seligkeit. So kann also auch ein Christ in einem falschen Wahn leben. Und fehlt ihm doch das Eigentliche, was er braucht, verstehen wir, dass wir dem nachgehen, der Johannes wurde vom Heiligen Geist geleitet, uns zu schreiben in Vers 9, dass Gott seinen eingeborenen Sohn gesandt hat in die Welt, dass wir durch ihn leben sollen. Also nicht durch gute Werke und durch Kirchen gehen und Gemeinschaft gehen und so weiter, sondern durch Jesus Christus. Prüfen wir uns doch, dass Gott seinen eingeborenen Sohn gesandt hat in die Welt, dass wir durch ihn leben sollen. Also durch ihn ewiges Leben haben. In Vers 4: Ein jeglicher Geist, der da bekennt, dass Jesus Christus in das Fleisch gekommen ist, der ist von Gott. Darum geht es. Das ist der Weg des wahren Christseins. Ob einer den Sohn Gottes hat, ganz persönlich hat, ob er als ein blutarmer Sünder sich unter das Kreuz Christi gelegt hat. Augustin betet: Herr, unser Herz ist unruhig, bis dass es ruht in dir. Die Mitte. Darum irren wir so schrecklich in unseren Meinungen über das wahre Christsein. Das sind Diskussionen über den Glauben, auch in unserem Hauskreis. Und da fällt es keinem ein zu fragen, haben wir die Mitte? Haben wir Christus? Ein Geschichtsforscher hat es so ausgedrückt: Der Jammer unserer Zeit ist, dass unsere Geschichte keine Mitte mehr hat. So ist das. Unsere Geschichte, er meint, die Völkergeschichte hat keine Mitte mehr. Das gilt auch für unser Glaubensleben. Das sagt uns Johannes, was die Mitte ist, am Schluss unseres Textes: Gott ist Liebe. Und das soll der erste Punkt sein, über den wir reden. Gott ist Liebe. Der zweite Punkt: Was macht der Geist der Welt daraus, aus dieser Liebe? Drittens: Lebet in seiner Liebe. Da möchte ich das unterstreichen: Lebet. Lebet. Es nützt alles nichts, wenn wir nicht leben in der Liebe Gottes. In einer kleinen Stadt, ich habe schon einige Mal erzählt, die der Vulkanausbruch des Vesuv vor 1800 Jahren verschüttet hat. Eine kleine Stadt, da findet man heute noch bei Ausgrabungen halb verkohlte Handschriften. Mit einem besonderen Verfahren werden die verkohlten Blätter entziffert. Und da fand man auf einem Fetzen einen Teil unseres Textes. Und da entzifferte man auf dem verkohlten Fetzen: Gott ist. Und dann war es aus. Abgerissen. Wenn wir jetzt weitermachen wollten: Gott ist. Wie? Wie? Die Fortsetzung. Gott ist gerecht. Das stimmt. Gott ist heilig. Stimmt auch. Aber nicht wahr, unsere Ruhe, unsere Ewigkeit, unsere Seligkeit hängt davon ab, wie du weitermachst. Gott ist gerecht, heilig. Gott ist Richter. Stimmt alles. Aber das Entscheidende fehlt: Gott ist Liebe. O selige Hoffnung, wunderbare Offenbarung, die all unserer Angst ein Ende macht. Man möchte wissen, was Johannes empfunden hat, als er dieses Wort niederschrieb. Ich kann mir denken, dass seine Hand gezittert hat. Gott ist Liebe. Ich kann mir denken, dass ihm Tränen gekommen sind. Gott ist Liebe. Wie wird sein Herz gejubelt haben? Wie werden seine Augen übergegangen sein vor Freude? Gott ist Liebe. O, lasst diese wunderbare Gottesliebe endlich unser Herz bewegen. Diese Liebe ist so tief, dass sie Menschen herausruft aus einem Leben der Gottesferne. Das ist die allergrößte Liebe Gottes. Aus der Gottesferne heraus. Martin Luther sagt, wenn jemand Gott malen wollte, so müsste er ein solch Bild malen, das eitel Liebe wäre. Als sei das göttliche Herz nichts als ein Feuerofen. Gott ist Liebe. Vielleicht sagt jetzt eines von uns Beweis. Beweis. Fast frech will uns diese Forderung vorkommen. Ja, der Beweis ist da. Der ist da. Gott hat seinen Sohn gesandt, um uns zu retten und ewiges Leben zu geben. Was wollen wir noch für einen Beweis? Wilhelm Busch berichtet von einem Mann, dem er begegnet ist, der das Evangelium verachtete. Er sagt zu Wilhelm Busch, sehen Sie, das sagt euer Jesus, ich bin bei euch. Das ist ja komisch, sagt dieser später, wie er den Menschen geradezu nachläuft, euer Jesus. Er ist wohl auf uns angewiesen, er ist offenbar fertig, wenn keiner sich um ihn kümmert, euer Jesus. Da antwortet Busch, dieser Mann, jawohl, Jesus läuft uns nach, weil er weiß, dass wir ihn brauchen, weil er weiß, wie unsagbar einsam und verloren wir ohne ihn sind. Da schwieg der still vom Strahl der Liebe Gottes getroffen. Ja, das ist wahr. Gott will ohne uns nicht sein. Bei Gott dreht sich alles um den Menschen. Deshalb hat er seinen Sohn gesandt. Also hat Gott die Welt geliebt. So geliebt. Und also hat er mich geliebt. Vielleicht ist an diesem Morgen eins unter uns, das denkt, aber mich doch nicht. Aber mich liebt er doch nicht. Doch. Doch. Die Liebe Gottes ist nichts Verstecktes. Sie ist offenbar geworden. Kein Geheimnis. Da kommt unser Text Wort für Wort an, wenn wir ihn lesen. Wort für Wort. Überhaupt den ganzen ersten Johannesbrief lesen. Das unnennbare Sehnen des gefallenen Menschen geht nach dem Ursprung, nach dem in Gottes Liebe sein und leben. Darum geht's, dass Gott auch diesem gefallenen Geschlecht gegenüber, auch mir gegenüber, die Liebe bleibt. Bleibt. Dadurch ist Gottes Liebe sichtbar geworden, wahrnehmbar geworden, dass er nicht nur allerlei Boten gesandt hat, sondern auch den Geist Gottes gesandt hat. Vers 6. In unserem Text. Wir sind von Gott. Und wer Gott erkennt, der hört uns. Welcher nicht von Gott ist, der hört uns nicht. Daran erkennen wir den Geist der Wahrheit. Den Geist des Irrtums. Er hat uns also den Geist der Wahrheit gesandt, der in uns ist. Seine wunderbare innere Tatsache. Die kann ich nicht zur Schau stellen. Die ist tief in mir. Eine Sache, die zwischen dem Herrn und mir geschieht. Wo kein Mensch auf der Liebste keinen Zutritt hat. Was du mit deinem Heilen hast. Was du mit ihm ausmachst, mit ihm besprichst. Geht niemand etwas an. Das ist eine wunderbare innere Tatsache. Die Welt aber erkennt das nicht. Die sagt, die sind auch nicht besser. Merken wir den Unterschied zwischen Welt und Gott? Was wir Gottes Geschichten, die verborgen bleiben, gehen da vor sich. Der irdische Ort, an dem die Liebe Gottes offenbar wurde, ist nicht der Königspalast des Herodes, sondern der Stall von Bethlehem. Das Kreuz von Golgatha. Durch diese Stätten haben wir den Beweis, seinen Sohn als Sühne für uns gegeben. Dieser Abschnitt enthält drei ganz wichtige Aussagen über Jesus Christus. A, wir erfahren, dass Jesus der Lebensbringer ist. Gott hat Jesus gesandt, steht im 9. Vers, dass wir leben sollen. Wir erfahren, dass Jesus der Lebensbringer ist. Existieren tun wir alle. Aber wirkliches Leben ist mehr als existieren. Der Eifer mit den Menschen, mit dem Menschen dem Vergnügen nachjagen, beweist, dass ihrem Leben etwas Entscheidendes fehlt. Was müssen die rennen und fahren, um Vergnügen zu haben? Da fehlt das Ziel, um dessen Willen es sich lohnt. Das zweite Zeichen, wir erfahren darin, dass durch Jesus die verlorene Beziehung wiederhergestellt wurde, in Vers 10. Darin steht die Liebe, nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt hat und gesandt seinen Sohn zur Versöhnung für unsere Sünden. Durch Opfer wiederhergestellt. Dadurch ist die Sünde abgebrochen. Im Alten Testament durch Tieropfer, jetzt durch das Blut Jesu. Wenn wir heute Abend zum heiligen Abendmahl gehen, dann ist das ein Zeichen, ein Denkmal für diese zweite Erfahrung, Aussage. Bis zum heutigen Tag halten wir fest an den Zeichen des Blutes und des Leibes Jesu Christi. Die dritte Aussage, Wir erfahren darin, dass Jesus der Heiland der Welt ist. Da müssen wir noch den 14. Vers hereinnehmen von dem 4. Kapitel. Vers 14. Wer möchte es lesen?
Und wir haben gesehen und bezeugen, dass der Vater den Sohn gesandt hat zum Heiland der Welt.
So, zum Heiland der Welt. Als Jesus in die Welt kam, waren die Menschen sich der Schwäche und Hilflosigkeit bewusst. Die suchten nach dem Heilsweg. Das haben wir bei Simeon in diesen Tagen doch auch betont. Wie der Simeon wartete, er war einer von denen, die warteten auf den Erlöser. Hilflosigkeit damals. Da gab es eine ganze Gemeinschaft, die gewartet hat. Es wäre unangemessen, bei der Erlösung nur an eine Erlösung von den Strafen der Hölle zu denken. Nein, die Menschen müssen von sich selbst erlöst werden, von ihrem Ich, von ihrer verkehrten Art. Merken wir es denn nicht in unserem ganzen Leben, wie schnell wir wieder abrutschen in unser Ich-Leben? Und da will er uns erlösen von Versuchungen und Fesseln der Sünde. Darum ist es dem Herrn so, dem Johannes so wichtig, dass er seinen Herrn in die Mitte stellt. Die Liebe Gottes gipfelt in der Treue Gottes. Lasst mich an einem Bild klar machen. Da war ein Hütejunge in den Alpen. Und der wollte über einen Gletscher gehen. Und sein Vater ließ es nicht zu. Der erlaubte es einfach nicht. Dann ging dieser Junge heimlich über den Gletscher. Und dann geriet er in einen Spalt, Gletscherspalte, zwischen zwei Felsen. Da unten war er eingeklemmt. Er schrie fürchterlich um Hilfe. Es wurde Nacht. Es kam auch ein Echo, aber das war das Geheul der Wölfe. Er erzählt, da ich da lag, bemerkte ich im Schneegestöber Lichtschein. Schließlich nahm ich Schritte wahr. Es rief einer und es kam einer. Und der kroch den steilen Abgang herunter. Er rief mir zu, ich solle mich nicht ängstigen. Dann fing er an zu arbeiten. Da sah ich auch feurige Augen über mir, Wolfsaugen. Aber der Mann, der da arbeitete, der stach auf diese Wölfe ein und dann verschwanden sie. Der Mann wälzte Steine und ich war frei. Er nahm mich mit sich heim. Beim Licht sah ich, wie der Mann Wunden hatte an Händen und Gesicht. Als er die Wunden gewaschen und verbunden hatte, nahm er mich zum Vater, zu meinem Vater. Und da bat er den Vater, mir zu vergeben, meinen Ungehorsam. Der Besucher fragt diesen Jungen, hast du den Mann, der dich gerettet hat, noch einmal wieder gesehen? Da zeigt er auf diesen Mann der bei ihm saß und sagte, der ist's. Das ist mein Meister geworden, bei dem ich in der Lehre bin. Das hat der Sohn Jesus Christus getan. So ist Gott die Liebe hereingestiegen, den Bösen verjagt. Zweiter Abschnitt. Was macht der Geist dieser Welt daraus, aus dieser Liebe Gottes? Dann erst kapieren wir die ganze Tragik der Irrgeisterin. Was macht denn die Welt daraus, auch die fromme Welt, aus dieser Tatsache? Johannes warnt in unserem Text, ihr Lieben, glaubet doch nicht einem jeglichen Geist, sondern prüfet die Geister. Es sind viele falsche Propheten ausgegangen in die Welt und die Welt glaubt ihnen. Irrgeister, die auf den ersten Blick sehr gut aussehen und haben oft überraschende Erfolge. Schon damals war es so, dass der Geist über den Menschen Macht gewinnt, dem er sich öffnet. Der Geist, dem der Mensch sich öffnet, der bekommt Macht über ihn. Deshalb prüfet. Öffnet euch doch nicht jedem Geist, sonst bekommt er Macht über uns. Das haben wir bei Nietzsche die Tatsache gesehen. Welchem Geist hat Nietzsche sich geöffnet? Einem fürchterlichen Irrgeist, der diese Irrlehre, die geht bis zum heutigen Tag, gerade unter den Begabten, unter den Gelehrten, Professoren im Gefolge, falsche Propheten unserer Zeit lehren, die Geburt Jesu sei eine Legende, er sei auch nicht der schon vorher existierende Gottessohn gewesen. B. Bei seiner Auferstehung sei das Grab nicht leer gewesen. Das seien nur Erzählungen. Da müssen wir aufschlagen, 1. Korinther 15, Vers 4 bis 8. 1. Korinther 15, 4 bis 8. Leset einmal diese paar Verse.
Und dass er begraben ist und dass er auferstanden ist am dritten Tage nach der Schrift. Und dass er gesehen worden ist von Kephas, danach von den Zwölfen, danach ist er gesehen worden von mehr als 500 Brüdern auf einmal, von denen die meisten noch heute leben, etliche aber sind entschlafen. Danach ist er gesehen worden von Jakobus, danach von allen Aposteln. Am letzten nach allen ist er auch von mir als einer unzeitigen Geburt gesehen worden.
So. Erzählungen oder bezeugte Wahrheit? C. Die Irrlehrer sagen, er sei nur einer von vielen Religionsstiftern, wie Mohammed und Buddha, und sei nicht wichtig, was man glaubt. Wichtig sei, dass man glaubt. So ist jeder lebendige Glaube von falschen Wegweisern bedroht. Woran sind ihr Lehrer und ihr Lehren zu erkennen? Ihr Lehrer sind unbelehrbar, meist auch überheblich und hochmütig. Sie werden auch verehrt. Wenn Bibelstellen aus dem Zusammenhang gerissen werden, erscheinen sie oft in einem ganz falschen Licht. Es ist ein Zeichen der Irrlehre. Man reißt einzelne Bibelstellen aus dem Zusammenhang. Und dann wird es falsch. Wir wissen das doch von der Versuchung Jesu, dass der Teufel Bibelstellen aus dem Zusammenhang reißt. Dass der Teufel dem Herrn Jesus gesagt hat, es steht geschrieben. Und da muss der Herr sagen, wiederum steht auch geschrieben. Also bitte den Zusammenhang. Sind ihr Lehren. Sehe, es entstehen Irrtümer, wenn man menschliche Gedanken in die Bibel hineinlegt. Statt dass man die Heilige Schrift auslegt, legt man seine eigene Meinung da hinein. Dem Geist, dem wir uns öffnen, der gewinnt über uns Macht. Unser Zeitalter hat einen Glauben hervorgebracht, wo man an die Wissenschaft glaubt, wo für Gott kein Platz mehr ist. Der Mensch von heute findet keinen Gott in seinem Reaktor, in der Technik, wenn er sich nur damit beschäftigt. Da findet er Gott nicht. Auch findet er Gott nicht, wenn er durchs Fernrohr schaut. Gott findet er auch nicht im Weltraum. Man glaubt eher an den Knopf des Computers als an die Kräfte des Gebets. Merken wir die Nebengötter? Für viele ist der Verstand zum Maßstab aller Dinge geworden. Der Verstand. Philosophie. Man glaubt nur, was man erklären kann. Und das ist eine solch große Dummheit. Wie viele Dinge existieren, die wir nicht erklären können. Wenn man den menschlichen Verstand als Grenze nimmt, über meinen Verstand hinaus, da darf es nichts geben. Da steht das Wort in unserem Text. Der Geist des Widerchrist, des Antichrist, und er ist jetzt schon in der Welt, Vers 3. Aber auch die Götter unserer Generation, die Wissenschaft kann die tiefsten Sehnsüchte des menschlichen Herzens nicht befriedigen. Auch die theoretische Theologie kann die Sehnsucht des Menschenherzens nicht stillen. Manches Mal, wenn ich unter einer Predigt sitze, da denke ich doch, jetzt sitzen da Gemeindeglieder, mit einer großen inneren Not. Und die kriegen theoretische Theologie. Keine Glaubensstärkung. Nur wie das gewesen ist und wie sich das zugetragen hat und wie es in jener Zeit anders war als in der unseren Zeit und wie die Worte eben in unsere Zeit nicht mehr hineinpassen und so weiter. Was fängt ein Mensch in der Anfechtung mit diesem Wort an? Merken wir, selbst das kann Irrlehre sein. Wo es an den Menschen vorbeigeht. Die Zeit des Wiederchristen wird eine Zeit großer Verführung sein. Geist des Irrtums, Vers 6. Satan kennt unsere schwachen Stellen und die nützt er aus. In meiner Jugendzeit sind bald 80 Jahre. Da gab es ganz andere Versuchungen als heute. Ganz andere. Was damals Versuchung war, für uns, das ist heute überholt. Der Satan hat ganz andere Erfindungen heute gemacht, um Menschen innerlich zu beeinflussen von einem Weltgeist, das unglaublich ist, ein Geist der Lüge, des Irrtums. Unsere heimliche Sehnsucht, Sex, Reichtum, Schmuck, Geld, Wohnkultur, Sport, Siegespreis, berufliche Höchstleistung, das alles wird angeboten, prüfe doch die Geister, ob sie von Gott sind. Geist des Irrtums. Eine unserer Jugendgruppen im Lande, die gehen einmal im Monat in die Mitternachtsmission. Was die erleben dort in diesen paar Stunden und vielleicht Nächte, wenn die berichten, da merkt man etwas von dem Vibrieren ihrer Seele. Zwei Mädchen erzählen, die durch Nachtlokale gingen. Da steht eine Dame vor der Türe. Man sieht es ihr gar nicht an, dass sie in dieses Milieu gehört. Sie hatte einen Knoten im Haar. Sie war die Besitzerin. Sie fragt die beiden Mädchen, was wollen sie? Wir wollen ihnen nur sagen, dass Gott die Liebe ist und er möchte nicht, dass wir in Schmutz verkommen. Was? Gott liebt uns? Ja, dann sind sie richtig. Ich habe den Beruf Liebe. Und wenn Sie meinen, Sie müssten mich und meine Mädchen zu Gott bekehren, dann würde ich vielmehr sagen, bekehren Sie sich doch zu uns. Und kommen Sie zu uns, hier ist Liebe. Die Mädchen sind entsetzt. Wissen Sie, dass Sie einmal vor Gott verantworten müssen, vor dem lebendigen Gott. Nun, sagt die Dame, wenn es einen Gott gibt, dann werde ich vor ihn hintreten und sagen, mein Leben war Lieben. Merken wir die Verführung? Was man unter Liebe alles hineinstopfen kann? Wie furchtbar. Der Geist des Irrtums. Was geschieht hier an Verführung, bis hin zur Ehe ohne Trauschein. Ah, der Zettel macht's doch nicht. Das Papierle macht's doch nicht. Wie oft kriege ich das vorgehalten? Wo steht denn das in der Bibel? Sagen Sie mir mal eine Stelle, wo das steht, dass man eine Ehe schließen muss. Ja, das steht in der Schöpfungsgeschichte. Gott schuf sie, einen Mann und eine Frau, und segnete sie. Da steht der Segen an erster Stelle und nicht der Sex. Ehe ohne Trauschein ist segenslos, aber das ist dem Feind gelungen. Gelingt ihm bis herein in unsere Reihen der christlichen Jugend. Kräftige Irrtümer, dass sie glauben, Ehepartnertausch, kräftige Irrtümer der Lügner. Ihr Lieben, glaubet doch nicht einem jeglichen Geist. Der widerchristliche Geist auf dem Gebiet des Glaubens. Jeder Geist, der nicht bekennt, dass Jesus Christus in das Fleisch gekommen ist, der ist nicht von Gott. Und das ist der Geist des Widerchristen. Der Geist des Antichristen verneint die Gottessohnschaft Jesu. Das ist die gefährlichste Art der Lüge, dass man die Heilige Schrift zum Betrug missbraucht. Auch ihr Lehren über den Heiligen Geist in unseren Tagen. Ich habe kürzlich eine ganze Zeitschrift voll mit Porträts und Zeugnissen, wie sie geheilt worden sind. 10, 12, 15. Die bezeugen, und da hörten meine Schmerzen auf, und da war meine Krankheit weg, und da, und da, und da konnte ich wieder gehen, und. Sogar telefonisch wurde geheilt. Da las ich nicht mit einem Wort, dass diese Menschen Buße getan hätten, ihre Sünden bekennt hätten, ein neues Leben begonnen hätten. Ich las nichts. Merken wir, ist doch Irrlehre. Auch das ist Irrlehre, wo man Menschen segnet, ohne dass sie sich bekehren und Buße tun. Da gibt man diesen Menschen eine falsche Geborgenheit. Man segnet sie. Dann können sie bleiben, wie sie sind. Irrlehre. Raffinierte Irrlehre. Ich möchte das nur so nebenbei erwähnen. Dass wir es uns sehr überlegen, will ich mich diesem Geist öffnen. Denn was nützt, wenn ich geheilt bin für ein Jahr oder zwei Jahre oder drei Jahre und dann sterbe. Und dann habe ich die Mitte nicht. Dann habe ich Jesus nicht. Ich bin von einem unheilbaren Leiden geheilt worden, wie ihr wisst, in meiner Jugendzeit. Und nachher habe ich entdeckt, ich kann trotz Wunder in die Hölle kommen. Wunder erlösen nicht. Das Blut Jesu Christi erlöst. Es ist deshalb wichtig, dass sich jeder von uns heute schon vor diesem Geist hütet. Sonst sind wir bald Gotteskinder mit einem verworrenen, ungeordneten Innenleben. Gotteskinder mit einem verworrenen Innenleben. Hat man immer die Ausrede auf den Lippen, da kann man nichts umstoßen. Das Übergehen der Buße ist nicht mehr drin. Wann wird mal in einer Predigt von der Buße gesprochen? Durch Unentschiedenheit und Nachsicht gegen die Sünde wird dem Antichristen der Weg bereitet. Da werden verführt werden, wo es möglich wäre, auch die Auserwählten. Markus 13, Vers 22. Sagt der Herr Jesus selber. Da werden verführt werden, wo es möglich wäre, auch die Auserwählten. Und Johannes schreibt 1. Johannes 2, 18, es sind nun viele wieder Christen geworden, die alle dem Antichristen den Weg bereiten. Dritter Abschnitt, bleibet in seiner Liebe. Oder wer kann diesem Irrgeist widerstehen? In unserem Abschnitt ist von zweierlei Geist die Rede. Geist der Wahrheit, Geist des Irrtums, Geist aus Gott, Geist aus der Welt. Auch der Geist aus Gott hat Kennzeichen. A. Kennzeichen durch Heilandsliebe zur Bruderliebe. Der Herr möchte, dass wir umsetzen, empfangene Liebe weitergeben. Vers 7. Die Liebe Jesu drängt uns zum Wiederlieben. Ein Vater und eine Mutter sind doch nicht zufrieden, wenn ein Kind immer liebkosend den Arm um den Hals des Vaters oder der Mutter legt. Aber den Auftrag der Eltern nicht ausführt. Das Kind streichelt und liebkost seine Eltern, aber tut nicht, was sie wollen. Auch untereinander lieben, es ist ein fades Geschwätz, wenn von der Liebe zu Gott die Rede ist und meine Umgebung merkt nichts davon. Und wir kommen über die Fehler und Sünden der anderen nicht weg. Über die Eigenheiten des anderen nicht weg. Wir können nicht lieben, weil andere so sind. Ich bin an Menschen enttäuscht worden, deshalb liebe ich überhaupt keinen mehr. Oder ich liebe nur die, die mich auch lieben. Nein, wer die Liebe Gottes erfahren hat, der liebt und hat Liebe. B. Kennzeichen. Wer in der Liebe Gottes steht, der hört Wer Gott erkennt, der hört uns. Wer nicht aus Gott ist, der hört den Geist des Irrtums. Vers 6. Auf was hören wir denn? Freunde, reine Liebe, reines Leben muss reine Lehre haben. Eine reine Verkündigung, ein reines Wort Gottes. Das reine Wort Gottes ganz unverfälscht. Die ganze Bibel predigt, Gott ist Liebe. Am herrlichsten aber erklingt die Predigt auf Golgatha. Wer das Wort vom Kreuz nicht erkennt, der wird bald an Gottes Liebe irre. Ist dieser gerechte Gott, der dies zulässt? So ein Geschwätz. Gott ist Liebe und was er zulässt, ist Liebe. Wer nicht selbst in dieser Erlöserliebe wandelt, kann anderen die Liebe nicht anpreisen. Dazu muss man hören aufs Wort, denn darin erkenne ich Gott. C. Kennzeichen. Wer in der Liebe Gottes bleibt, der kann den ganzen widerchristlichen Geist überwinden, drüber kommen. Der erfährt, der Geist aus Gott ist stärker. Vers 4. Wenn der Widerchrist kommt, ist da eine kleine Schar, in deren Leben ist eine wunderbare Kraft. Die müssen nicht mehr mitmachen mit dem verlogenen Irrgeist der Weltlust. Müssen nicht mehr. Sie haben Weltlust, Bequemlichkeit, Schlemmerei überwunden. Da sagt ein Sprichwort, Todeswerk, historisch Wesen. Ist's, was sich die Welt erlesen und für ihren Christus hält. Jesus Christus, der Sohn des lebendigen Vaters, aber ist ihr Heiland. Sie bekennen, dass Jesus Christus in das Fleisch gekommen ist, dass er am Kreuz hing, nackt und bloß, dass er mit dem Tode rang, dass er dürstend rang um meine Seele, dass sie ihm zu seinem Lohn nicht fehle, dass er auch an mich gedacht, als er rief, es ist vollbracht. Deshalb hat der heilige Camillus gesagt, wenn in einem Menschenleben diese Liebe Gottes fehlt, das sei wie ein Ring ohne Diamant. Da fehlt alles, da fehlt das Beste, das Herrlichste, da fehlt Leben und Seligkeit. Darum die Mahnung, ihr Lieben, glaubet nicht einem jeglichen Geist. Prüfe die Geister, ob sie von Gott sind, denn es sind viele falsche Propheten ausgegangen in die Welt, in der wir leben. Amen. Wir wollen noch beten. Herr, deine Liebe ist erschienen. Und wir können sie fassen. Und wir können sie nehmen für uns. Diese Tatsache, du hast uns zuerst geliebt. Ehe wir noch waren, hast du deine Liebe bezeugt. von Geschlecht zu Geschlecht, von Mensch zu Mensch bezeugt, bis auf diesen Tag. Aber Herr, uns kommen die Tränen, wenn wir sehen, was die Welt aus deiner Liebe macht. Wie sie dich übergeht, wie sie dich auf die Seite setzt, wie anderes viel herrlicher wird und schöner herauskommt als deine Liebe. Vergib doch, Herr. Wir stehen in dieser Welt und wir beten auch, dass du rettest aus dieser Welt Menschen, die sich retten lassen. Aber gib auch den Geist der Prüfung, dass wir Geister prüfen, dass wir nicht jedem Geist glauben und auf jeden Geist hereinfallen, sondern nur der Geist, wo du die Mitte bist, erbarm dich über uns. Amen.